Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli. Samstag für Samstag erkunden wir für Sie die Schatzkammern in der faszinierenden Historie unseres Landes. Jetzt befinden wir uns an der Küste, an den Ufern des Bodensees, wunderschön im Kanton Thurgau, und im Hintergrund erhebt sich bereits das stattliche Haus, das im Zentrum der heutigen Betrachtungen stehen wird. Weniger das Haus als die Bewohner, die diesem Haus bis heute gewissermaßen den Namen und vor allem auch die Aura gegeben haben. Doch bevor ich mehr sage, leite ich weiter an unseren Historiker, an Christoph Mörgeli. Christoph, herzlich willkommen. Ein schönes Haus, ein paar Meter von den Ufern des Bodensees entfernt. Was hat es damit auf sich?
Grüezi miteinander. Wir befinden uns im Dorf Berlingen. Kaum 1000 Einwohner, also nicht riesig, an den Ufern des Untersees im Kanton Thurgau. Und hinter uns liegt das sogenannte Grüne Haus. Und das ist das Geburtshaus eines ganz großen Schweizers. Man könnte vielleicht sagen, eines Gründervaters unseres Bundesstaates, so würden es die Amerikaner möglicherweise bezeichnen. Es geht um Johann Conrad Kern, einen ganz eminenten Juristen und Politiker, dann auch Diplomaten und Schulpolitiker. Was aber vielleicht auch noch gesagt werden muss, Berlingen hat gleich zwei ganz große Söhne, der andere etwas später gelebt, denn unser Held, über den wir jetzt sprechen, lebte zwischen 1808 und 1888. Später lebte hier der Kunstmaler Adolf Dietrich, ein Naiver, der heute in den Museen der ganzen Welt hängt.
Ja, und das Interessante ist, also das Haus von Dietrich und das Haus von Kern in unmittelbarer Nachbarschaft, sozusagen auf engstem Raum zusammengedrängt sind, hier gewissermaßen von Zürich aus betrachtet oder vielleicht von Bern aus etwas an der Peripherie der Schweiz, aber eben mit großer Bedeutung. Was hat denn dieser Johann Conrad Kern geleistet? Was sind die wesentlichen Stationen seines Lebens und seiner Bedeutung für unser Land?
Die beiden Häuser sind natürlich nicht gleich stattlich, das muss man auch gleich sagen. Adolf Dietrich in bescheidensten Verhältnissen aufgewachsen, hat auch so gelebt, war Fabrikarbeiter, ein Autodidakt, zeitlebens nicht zu Wohlstand gekommen in diesem Sinne, jedenfalls nicht zu beträchtlichem, auch wenn dann seine Bilder später Spitzenpreise erzielt haben. Aber Johann Conrad Kern ist Sohn eines habichten Bauern und Weinhändlers, der es hier in Berlingen zu Wohlstand geschaffen hat und dann eben auch seinen Sohn studieren lassen konnte.
Jurist, ich nehme an der Universität Zürich.
Das ist nicht ganz so in diesem Falle. Er sollte eigentlich Pfarrer werden und hat zuerst an der Lateinschule in Diessenhofen gelernt, kam dann nach Zürich ins Carolinum, an die Theologenschule und nach Basel. Aber in Basel hat er gemerkt, nein, ich werde lieber Jurist, und hat das dann vervollkommnet, auch noch in Heidelberg und an anderen Orten. Er hat sogar in Paris noch studiert, ist dann aber 1830 in einem ganz wichtigen Jahr für den Thurgau und für die ganze Schweiz zurückgekehrt, denn es war der Beginn der Regeneration des liberalen Aufbruchs.
Und wie ist dieser Johann Conrad Kern in eine politische Rolle hineingewachsen? Wie hat ihn dieser liberale Aufbruch erfasst im 19. Jahrhundert?
Der Liberalismus, der Gedanke der Freiheit, der Gewerbefreiheit und überhaupt der freien Entfaltung der Tüchtigen, der Menschen, lag in Kern verankert. Man darf nicht vergessen, der Thurgau war lange Untertanenland, also in dem sie nicht gleichberechtigt, ein eidgenössischer Ort. Und Johann Conrad Kern kam zurück, als die große, bedeutende Volksversammlung in Weinfelden stattgefunden hatte, am 22. Oktober 1830, wo ja eben Thomas Bornhauser, dieser Pfarrer, ausgerufen hat: Thurgauer, der Hahn hat gekräht, verbessert eure Verfassung. Das war eigentlich der Beginn der gesamten schweizerischen Regeneration, der Beginn des Bundesstaates noch vor dem Ostertag im Kanton Zürich. da wurde tatsächlich die moderne Schweiz eingeläutet.
Eben rückblickend und vor allem auch aus Zürcher Perspektive wird immer wieder die überragende Gestalt des Alfred Escher genannt und Zürich als Epizentrum der liberalen Erneuerung der Schweiz, der Radikalen. Aber wenn man es sachgerecht anschaut, muss man feststellen, es sind nicht die großen Städte gewesen, die das geprägt haben, sondern aus ländlichen Gebieten sind diese liberalen Impulse, und zwar wesentliche, gekommen, allem voran aus dem Kanton Thurgau, der ja ein sehr bäuerlich-landwirtschaftlicher Kanton damals sicherlich und auch heute noch gewesen ist.
Unbedingt. Und Kern war auch etwas älter als Escher, eben 1808 geboren, Escher dann 1819. Aber sie waren gute Freunde und eigentlich lebenslange gemeinsame Mitkämpfer für diese moderne Schweiz. Der Pariser Gesandte hat über Johann Conrad Kern gesagt, er ist der zweitbedeutendste Mann der Schweiz, gleich hinter Escher, also das von außen her gesehen doch ein erhebliches Kompliment.
Wie muss man sich die Persönlichkeit dieses Politikers, Juristen und Bewegers der modernen Schweiz vorstellen?
Er war sicher ein glänzender Jurist. Er hat seine Doktorarbeit mit Summa Cum Laude abgeschlossen, hat dann zuerst hier in Berlingen eine Praxis eröffnet. Das war ihm dann bald zu klein. Er zog nach Frauenfeld und hat da ganz glänzend geheiratet, nämlich eine Aline Freienmuth, Frau aus sehr reichem Haus. Und er selber hat auch glücklich Geschäfte gemacht, verschiedenster Art, und ist in jungen Jahren bereits zu großem Wohlstand gelangt, sodass er zusammen mit der Mitgift seiner Frau eigentlich sein Leben der Öffentlichkeit widmen konnte. Er konnte zeitlebens politisieren und war nicht auf einen Brotberuf ausgerichtet, nicht auf einen Brotberuf eigentlich verpflichtet. Und was man von ihm sagen kann: Er war ein sehr, sehr sachbezogener, nüchterner Mann. Das wird immer wieder geschildert. Er ließ sich nie von Emotionen treiben. Und so hat er auch eine einzigartige Machtstellung erlangt. Zuerst im Thurgau, wo er einfach unersetzlich war. 9-mal hat er den Grossen Rat, das Kantonsparlament, präsidiert und hat mit 2 anderen im Triumvirat, in der sogenannten Justizkommission, auch diesen Kanton Thurgau recht eigentlich bestimmt. Das war ein Johann Baptist von Streng, der kam dann aus dem katholischen Teil des Thurgaus, und der andere war ein Melchior, dessen Nachname ich jetzt gleich vergessen habe. Also es waren wirklich 3 wichtige Persönlichkeiten, die den Thurgau in dieser Zeit regiert haben.
Und wie ist er dann auf die nationale Bühne gekommen und in die ganze Verbundenheit mit Alfred Escher und die Gründung des modernen Bundesstaates?
Er ist dann auf die nationale Bühne gekommen, indem er Tagsatzungsgesandter wurde. Er hat also den Thurgau in dieser Tagsatzung vertreten, wo jeweils die Kantone gleich viele Vertreter stellen konnten und danach Instruktion abstimmten. Und seine ganz wichtige Stunde kam dann im Vorfeld des Sonderbundskriegs. Er war natürlich auf Seiten der fortschrittlichen, der liberalen Kantone. Er war in der sogenannten Siebner-Kommission, im Siebner-Konkordat. Die mussten dann eben zusammen auch das Vorgehen gegen diese Innerschweiz und die katholisch gebliebenen Orte koordinieren. Er selber hat dann den Antrag gestellt in der Tagsatzung, dass man gegen die sonderbündischen Kantone leider bewaffnet vorgehen müsse in einem möglichst unblutig und kurz zu haltenden Bürgerkrieg.
Eine ganz wichtige Figur damals Ulrich Ochsenbein, eben dann auch der Alfred Escher. Welche Rolle spielte Kern dann bei der eigentlichen Gründung des Bundesstaates? Was war sozusagen sein Pièce de Résistance? Was war der Meilenstein, den er dort gesetzt hat?
Was wir kurz zuvor noch Kern verdanken, ist, dass Dufour General wurde. Ochsenbein hätte selber gerne die eidgenössischen Truppen kommandiert im Sonderbundskrieg, aber die Ostschweizer Kantone und allen voran Kern haben diesen Dufour doch überreden können, dieses Kommando zu übernehmen. Er hat gezögert, er war nicht so begeistert am Anfang. Man musste ihn wirklich überzeugen und das hat Kern gemacht. Das hat sich als ganz große Tat herausgestellt, denn Dufour war mit seiner humanen Gesinnung, auch seinem politisch zurückhaltenden Wesen, der ideale Mann dafür. Und dann war aber Johann Conrad Kern Redaktor dieser Bundesverfassung von 1848. Das heißt, er hat wirklich die redaktionelle Arbeit übernommen. Ochsenbein hat sehr Wesentliches vorausgedacht und mitgedacht natürlich. Aber redaktionell, also das Handwerkliche, das auch sehr, sehr wichtig war, hat dann Kern betrieben, zusammen mit dem Waadtländer Henri Drouet. Er war auch dann später erster Bundesrat.
Und ist Kern in den Bundesrat gewählt worden, in den ersten? War er damals Bundesrat oder blieb er der Mann, der die Verfassung gezeichnet hat?
Kern wäre problemlos in den Bundesrat gewählt worden, aber er wollte das nie. Das war für ihn nicht etwas, das ihn gereizt hat. Überhaupt war dieses Amt des Bundesrates damals nicht so wahnsinnig begehrt. Es war schlecht bezahlt. Jetzt war das sicher nicht für Kern der Hauptpunkt, hier zu verzichten. Aber es hat ihn hier nicht reingedrängt. Aber er wurde sogleich Nationalrat, er war dann auch Nationalratspräsident. Er wurde 1848 auch gleich noch Präsident des Schweizerischen Bundesgerichts. Er war wieder Präsident des Kantonsparlaments im Thurgau. Also er hat eine unglaubliche Machtfülle zu Beginn dieses Bundesstaates in sich vereinigt.
Und wie hat er mit dem dann sich weiter entwickelt? Ich glaube, es gibt dann noch diplomatische Aufträge, die an ihn herangetragen wurden. Ja, was waren die nächsten Stationen?
Das ist richtig. Er ist, auch das eine wichtige Station, 1854 Präsident des Eidgenössischen Schulrates geworden. Und damit ist Kern mit dem mitdenkenden Escher natürlich einer der wirklich Vordenker der ETH, des damaligen Polytechnikums, der heutigen Eidgenössisch-Technischen Hochschule. Er hat auch ganz wichtige Professoren gewonnen. Kern hat zum Beispiel Semper angestellt, Gottfried Semper, diesen eminenten Architekten, der dann auch das Hauptgebäude der ETH verwirklicht hat. Und dann kam er wirklich in eine diplomatische Mission im Zusammenhang mit dem Neuenburger Handel.
Interessant. Vielleicht dazu die Hintergründe, Neuenburger Handel. Ja, da gab es ja Verwicklungen, der junge Bundesstaat herausgefordert, militärische Probleme, die preußische Krone involviert. Ja, das auch eine Kampfzone der damaligen Zeit. Kannst du die kurz schildern und auch, welche Rolle dann eben der Kern da spielte?
Es ging um den Streit ums sogenannte Fürstentum Neuenburg. Die Eidgenossenschaft hat Neuenburg beansprucht als vollwertigen eidgenössischen Kanton. Gleichzeitig aber hat der preußische König Anspruch erhoben und gesagt, ich bin rechtmäßiger Fürst von Neuenburg. Und Kern hat dann da vermittelt, übrigens vor allem zusammen mit dem französischen Kaiser Napoleon III., der hat ihm geholfen, den kannte er nämlich noch von der Jugendzeit von Schloss Arenberg hier im Thurgau. Napoleon ist im Thurgau aufgewachsen und Kern hat sich dann sogar für ihn verwendet, dass er nicht ausgewiesen wurde 1838, als er einen Putsch in Frankreich versucht. Er ist dann zum Glück doch gegangen, sonst hätte es vielleicht einen Krieg gegeben, damals schon mit Frankreich. Jedenfalls ist die Situation angespannt und es gelingt dann Kern zu vermitteln und dieser Friede von Neuenburg, den man dann herstellen kann, war insofern wirklich ein Husarenstück, als es Kern gelungen ist, Neuenburg als eidgenössischen Kanton vollwertig zu integrieren, unbestritten auch, währenddem man dem König von Preußen noch den Titel eines Fürsten von Neuenburg überlassen hat. Und damit war dann dieser König zufrieden.
Diplomatische Glanzleistung, die dann ihn eigentlich, könnte man sagen, auch zum Urvater, zum Gründervater der schweizerischen Außenpolitik und der Diplomatie, der guten Dienste, der Versöhnung, der Friedensstiftung gemacht hat. War Kern der erste große Diplomat der Eidgenossenschaft?
Ich meine, er ist der Begründer der schweizerischen Berufsdiplomatie. Das kann man so sagen. Er ist 1848 bereits nach Wien zu einer Mission, zu einer Gesandtschaft geschickt worden und ist dann ab diesem Neuenburger Handel Gesandter in Paris. hat da wirklich sehr, sehr viel erreichen können, ist da geblieben bis 1883, also wirklich eine lange Zeit, hat da auch den Deutsch-Französischen Krieg, die Besetzung von Paris mitgemacht und war ein ganz, ganz wichtiger Mann bei dieser sehr wichtigen Mission. Und er hat dann auch dafür geschaut, dass organisatorisch die Schweiz dann auch doch professioneller aufgestellt wurde bezüglich des diplomatischen Netzes.
Also eine Jahrhundertfigur, unglaublich beeindruckend, interessant auch, dass man vielleicht, wenn man heute in der Schweiz mit Leuten reden würde, eine Persönlichkeit, die nicht mehr so bekannt ist, aber von einer gewaltigen Bedeutung für unser Land. Ja, hat sehr viel gemacht. Er wird ja nicht jünger. Sein Leben neigt sich ja dann auch irgendwann einmal dem Ende zu. Wie ist die Laufbahn von Johann Conrad Kern zu Ende gegangen?
Une influence enorme, so hat der französische Diplomat gesagt, hat Kern tatsächlich im Lauf seines Wirkens ausgeübt, nicht gegenüber dem Schaufenster. Er war nicht ehrgeizig in diesem Sinne. Er wollte nicht eine große Rolle spielen oder die erste Geige spielen oder irgendwie sich persönlich profilieren. Das lag ihm nicht. Er war wirklich ein nüchterner Thurgauer, wie eben die Thurgauer heute noch sind, mehr sein als scheinen. Und das ist wirklich typisch Johann Conrad Kern. Er ist dann zurückgekehrt in doch hohem Alter von dieser Pariser Mission und hier im Thurgau gestorben. Auf dem Friedhof von Berlingen ist übrigens ein hübscher Obelisk, der immer noch an das Wirken von Kern erinnert. Und auch am Grünen Haus hinter uns ist eine kleine Gedenktafel angebracht, die doch an die Leistung dieses großen liberalen Politikers, dieses Vorkämpfers des Schweizerischen Bundesstaates, dieses Richters auch, dieses Juristen und Diplomaten erinnert.
Das sind ja Alpha-Tiere der allerersten Stunde im Schweizerischen Bundesstaat. Auch ein Alfred Escher, es gab noch andere. Kannst du vielleicht noch etwas dazu sagen, das Verhältnis dieser großen Persönlichkeiten untereinander? Wie hätte man den Kern in dem Kraftfeld, in dem Magnetfeld, vielleicht auch in dem Bermuda-Dreieck der Kampfzone der damaligen Schweizer Politik geschildert? Und wie war sein Verhältnis zu den anderen großen Figuren dieser Gründerzeit?
Sein Verhältnis war ausgesprochen gut, sowohl was das Verhältnis zu Alfred Escher betrifft, wie auch zu Jonas Furrer, dem ersten Bundespräsidenten aus Winterthur. Auch gut gekonnt hat es mit Ochsenbein, er hat dessen Fähigkeiten wirklich anerkannt. Und auch mit den Westschweizern konnte er es gut. Er war natürlich sprachlich versiert, wie gesagt, hat in Paris studiert und dann eine lange Gesandtschaftskarriere in Paris absolviert. Also die Verhältnisse waren ausgezeichnet. Und diese führenden Männer der damaligen Zeit haben ja auch ein weitgehend unbeackertes Feld vorgefunden. Die konnten also natürlich gesetzgeberisch unglaublich viel erreichen. Denken wir an das wahnsinnig wichtige Eisenbahngesetz von 1852, das in wenigen Jahren erlaubt hat, die ganze Schweiz mit einem engmaschigen Eisenbahnnetz zu erschließen. Und auch da war Kern wirtschaftlich bedeutend. Er war nämlich der Vizepräsident von Alfred Escher bei der Nordostbahn und hat da also auch, was den Bahnbau betrifft, Maßgebendes geleistet.
Aber nicht in den Niedergang von Escher hineingerissen.
Er ist nicht hineingerissen worden, aber er hat natürlich erlebt, wie die demokratische Bewegung aufkam. Er selber war ein klassischer Liberaler. Er hat an das Repräsentativsystem grundsätzlich gedacht und hat gedacht, angesichts des Bildungsstandes ist das vielleicht das Bessere. Aber er hat dann doch auch gesehen, dass dieser demokratische Staat nicht zerfallen ist, dass der nicht überfordert war, sondern dass es durchaus auch mit der reinen Volkssouveränität und mit der Mitsprache der Bürger in Sachfragen gut geht.
Ich frage jetzt nicht zum Schluss, warum hast du diesen Mann als Meilenstein ausgewählt? Ich glaube, seine Lebensleistung, seine Bedeutung spricht für sich, aber doch noch im Sinne einer zusammenfassenden Schlussbetrachtung. Was ist für dich jetzt im Lichte all dieser Fakten und Objektivitäten das für dich persönlich speziell Faszinierende an dieser Großgestalt des Johann Conrad Kern?
Ich glaube, so ein systematischer Denker, so ein wirklich großer Jurist, der sich voll eingegeben hat, auch in die gesetzgeberische Arbeit, der aber nicht die Öffentlichkeit und das Podium gesucht hat, hätte es heute sehr viel schwerer. In diesem Medienzeitalter hätte Johann Conrad Kern wahrscheinlich nicht so glänzen können, wie er eben glänzte, aufgrund der damaligen Situation, wo man sich nicht unbedingt kannte, wo man nicht große Reden fürs Publikum halten musste, sondern wo es einfach hieß, sowohl im Thurgau wie in der Schweiz, der Kern ist ein tüchtiger Mann und der Kern vertritt uns ausgezeichnet.
Das stille Genie, die stille Genialität der Schweizer Staatsgründer, immer wieder beeindruckend. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, lieber Christoph. Merci vielmals für deine Ausführungen. Wir sehen uns bei der nächsten Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte wieder und verabschieden uns mit dem prächtigen, stolzen, aber doch auch von Bescheidenheit zeugenden Haus dieses eminenten Schweizers Johann Conrad Kern, über den wir heute gesprochen haben.